Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Der Podcast zur biologischen Vielfalt.
Wasser ist ein extrem artenreicher Lebensraum. Dabei spielen die Süßwasserlebensräume für die Artenvielfalt eine sehr viel größere Rolle, als oft angenommen wird. Obwohl die Stand- und Fließgewässer nicht einmal ein Zehntausendstel des Wasservolumens der Erde beinhalten, bieten sie Lebensraum für überdurchschnittlich viele biologische Arten, so Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg.
Das Süßwasser bedeckt nur im Promillebereich die Erdoberfläche, aber sie macht weit über 10% der gesamten Artenvielfalt aus. Mit anderen Worten, es kommen proportional sehr viel mehr Arten im Wasser vor als in vergleichbaren anderen Ökosystemen. Und daraus leitet sich ab, dass sie auch damit verhältnismäßig artenreich sind.
10.000 der weltweit 25.000 Fischarten leben in Binnengewässern. Berechnet auf das Volumen kommen in Süßgewässern etwa 7.000 mal mehr Arten vor als im Ozean. Zieht man Kleinstlebewesen wie Algen, Pilze oder auch Bakterien hinzu, wird deutlich, dass Oberflächengewässer sogenannte Hotspots der Biodiversität sind.
Allein in Deutschland unterscheiden wir 28 ökologisch-biologische Typen von Fließgewässern, also eine verhältnismäßig große Zahl. Wir haben die Vielzahl von Standgewässern, vom kleinsten Tümpel bis hin zum großen See. Wir haben das Grundwasser, das häufig vergessen wird. Auch der Untergrund ist ein Lebensraum, der artenreich besiedelt ist. Und daran wird schon deutlich, dass zunächst mal die Vielfalt an sich sehr groß ist.
Doch die biologische Vielfalt der Gewässer hat in den letzten 200 Jahren stark abgenommen. Denn kaum ein anderes Ökosystem Mitteleuropas hat mehr unter dem Einfluss des Menschen gelitten als Fließgewässer und Seen. Bereits im Mittelalter begann die Entwaldung der Flussläufe und mittlerweile finden wir in Europa mit wenigen Ausnahmen praktisch keine naturnahen größeren Fließgewässer mehr.
Es ist entwaldet worden, es sind landwirtschaftliche Flächen geschaffen worden, man hat großflächig die Sümpfe, die feuchten Niederungen entwässert und hat dadurch begonnen, Fließgewässer auszubauen und sie als sogenannte Vorfluter, nämlich zur Abführung dieses Wassers, zu nutzen. Damit sind großflächig Bodenerosionen verbunden gewesen. Das, was wir heute beispielsweise als Auenlehme in den Flussauen finden, ist das Bodenmaterial, das in dieser Zeit aus diesen gerodeten Flächen abtransportiert worden ist und sich in den Flussauen abgelagert hat. Das heißt, der Gewässerausbau ist einer der ersten wesentlichen Eingriffe gewesen.
Ein drastisches Beispiel für den Eingriff des Menschen ist der Rhein. Er wurde im 19. Jahrhundert in großem Stile begradigt. Allein zwischen 1817 und 1876 wurde die Flusslänge zwischen Basel und Mannheim um ein Viertel gekürzt. Die meisten Seitenarme wurden durch Dämme abgetrennt und trockengelegt. An einem alten Gemälde erläutert Dietrich Borchardt, wie der Rhein ursprünglich aussah.
Dort sieht man eigentlich nur Inseln, wenn man den Fluss hinaufschaut und man kann auf diesem Bild gar nicht recht einordnen, wo ist eigentlich der Fluss. Man sieht Inseln und eine Vielzahl von verzweigten Gerinnen, die diese Flusslandschaft ausmachen. Heute sieht man einen Kanal, der keine Inseln mehr beinhaltet, sondern ein Flussschlauch ist, in dem das Wasser abfließt.
Durch den Ausbau wurden die Ufer des Rheins nahezu vollständig von den Landökosystemen abgekoppelt. Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, Temperatur und Sedimenttransport haben sich durch die Flussverbauungen stark verändert. Zudem verschlechterte sich die Wasserqualität durch die Industrialisierung erheblich. Von den ursprünglich über 180 Arten an wirbellosen Organismen konnten nur noch 20 gefunden werden. Und auch die großen Fischarten kommen praktisch nicht mehr vor.
Die markantesten Verluste sind die großen sogenannten Langdistanzwanderfische gewesen. Dazu gehören der Lachs, der Stör, der über 3 Meter lang geworden ist im Rhein, die über hunderte von Kilometern den Rhein hinauf und hinabgewandert sind. Diese sogenannten Langdistanzwanderfische, Lachs, Stör, Maifisch, sind eben in der Zeit im Rhein sowohl durch die Regulierung als auch durch die Wasserverschmutzung ausgestorben.
Mittlerweile kommen wieder deutlich mehr Tier- und Pflanzenarten vor. Darunter finden sich jedoch auch einige gebietsfremde Arten, die durch künstliche Verbindungen der großen Flüsse, wie zum Beispiel dem Rhein-Main-Donau-Kanal, einwandern und die Artenzusammensetzung der ursprünglich getrennten Flusssysteme empfindlich stören. Was die Wasserqualität angeht, ist eine Trendumkehr zu beobachten. Sie hat sich durch Umweltmaßnahmen, wie zum Beispiel dem Verbot bestimmter Chemikalien, nicht nur im Rhein wieder verbessert. Eine am UFZ erarbeitete Studie über den Zustand der Fließgewässer in Deutschland hat ergeben, dass rund 90% der Gewässer einen guten chemischen Zustand aufweisen. Nur 10% allerdings sind auch ökologisch gut.
Sie können chemisch völlig reines Wasser durch eine Betonrinne leiten und das Wasser wird zwar sauber sein, aber eine Betonrinne bietet eben nicht den Lebensraum, den die Vielzahl von Kleinstlebewesen, aber auch von Fischen eben brauchen. Das heißt, wenn Sie einen Fluss kanalisieren, können Sie das Wasser so sauber machen, wie Sie wollen. Der Fluss wird dennoch nie einen guten ökologischen Zustand erreichen. Mit anderen Worten, die Verbesserung der Wasserqualität muss abgestimmt werden mit den Unterhaltungsmaßnahmen und auch mit dem Ausbauzustand der Gewässer.
So wünschenswert ein naturnaher Zustand auch ist, ein vollständiger Rückbau aller Gewässer ist allein schon aus technischer Hinsicht nicht möglich. Es bleibt ein Zielkonflikt zwischen dem Erhalt der Biodiversität von Süßwasserökosystemen und der Nutzung durch den Menschen. Dennoch lassen sich Nutzung und Ökologie in Einklang bringen, so zum Beispiel beim Hochwasserschutz.
Wir wissen heute, dass man durch technische Maßnahmen keinen ausreichenden Hochwasserschutz herstellen kann. Wenn wir die Flüsse zu eng in ihrem Flussbett halten wollen und versuchen, allein durch Deiche den Hochwasserschutz herzustellen, wissen wir, dass das nicht reicht, beziehungsweise uns dann Situationen entstehen, wie wir sie 2002 an der Elbe gesehen haben. Auch am Rhein. Deswegen ist man ja dort übergegangen, die Auen und Überflutungsbereiche wieder zu öffnen, wieder anzuschließen, vormals vorhandene Überflutungsbereiche zu reaktivieren und das aber gesteuert zu tun.
Es ist also durchaus möglich, eine Balance zu finden zwischen Nutzung und ökologischer Funktion. Wie es aussieht, wenn diese Balance völlig verloren geht, zeigt ein Blick nach Asien. Allein in China sind 543 große Seen als Folge von Bewässerungsprojekten verschwunden. Aus demselben Grund ist der ehemals riesige Aralsee auf ein Viertel seiner Fläche geschrumpft und größtenteils zur Wüste geworden. Gewässerökologie ist also nicht nur eine Frage der Artenvielfalt, sie betrifft letztendlich immer auch den Menschen.